Friedrich Merz, noch gar nicht Kanzler, berät schon beim Abendessen mit dem französischen Präsidenten über die aktuelle Krisendiplomatie. Macron selbst war diese Woche bei Trump. Heute ist der britische Premier dort. Morgen wird Volodymyr Zelensky erwartet. Europa gibt sich in Washington die Klinke in die Hand, kämpft sichtlich um seine diplomatische Rolle, nachdem es Trump nun wohl zu Putin zieht. Zwischen Trump und Putin, welchen Preis zahlt Europa? Darüber sprechen wir heute. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Phoenix-Runde.
Und das sind unsere Gäste. Wolfgang Richter, Oberst AD, hat unter anderem für die Vereinten Nationen und die OSZE gearbeitet. Isabel Hoffmann, sie ist EU-Expertin bei der Bertelsmann Stiftung, leitet dort das Projekt Opinions. Frederik Pleitgen, CNN-Korrespondent hier in Berlin, er berichtet regelmäßig aus Kriegs- und Krisengebieten. Und Gesine Dornblüh, Journalistin, sie war viele Jahre lang Korrespondentin für den Deutschlandfunk in Moskau. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ganz herzlich willkommen. Es geht in diesen Tagen um große Fragen mit großer Reichweite. Wie wird sich das transatlantische Verhältnis entwickeln? Wie wird Russland agieren? Wie kann Europa sich neu aufstellen? Aber ganz konkret, Herr Pleitgen, geht es eben erst einmal auch um das Schicksal der Ukraine, der Menschen in der Ukraine. Sie haben mehrfach von dort berichtet. Ändert das auch ein Stück weit Ihren Blick jetzt auf die Entwicklungen, auf die Menschen im Land?
Naja, die Menschen im Land, die leiden natürlich extrem darunter, dass Donald Trump jetzt diesen Schulterschluss mit Putin angefangen hat. Ich glaube, das ist schon echt ein Schlag ins Kontor, weil da gibt es ja auch so viele, die seit Jahren schon an der Front sitzen und versuchen, das Land zu verteidigen. Und das ist für die schon echt hart. Ne? Also ich meine, die haben ja auch in den letzten Jahren immer um die Unterstützung gekämpft. Es gab ja schon mal so eine Phase, wo die Amerikaner die Hilfe eingestellt haben, weil das dann im Kongress aufgehalten wurde. Und das jetzt, das ist schon schwierig für viele Leute. Es gibt auch viele Leute in der Ukraine, die sich betrogen fühlen von den USA und jetzt irgendwie versuchen rauszufinden, wie geht es denn jetzt weiter? Also was kann Zelensky jetzt noch bei Trump erreichen? Das ist ja, steht ja dann morgen an. Und wie geht das mit den Waffenlieferungen weiter? Oder wird man dann am Ende vielleicht zu einer Kapitulation gezwungen?
Und auch die EU fragt sich ja, Frau Hoffmann, ein Stück weit, wie geht es weiter? Die EU versucht da eine Rolle zu spielen, aber man hat das Gefühl, Donald Trump nimmt die EU gar nicht mehr so richtig ernst. Täuscht dieser Eindruck oder ist es wirklich so dramatisch?
Naja, die Europäische Union widerspricht in ihrem Kern und in ihrem Wesen ja eigentlich dem Wertesystem, das Donald Trump gerade versucht, mit Dominanz durchzusetzen. Die Europäische Union ist eine Vereinigung von Staaten, die halt nicht danach funktionieren, dass der Mächtigere das Sagen hat und die Kleinen das Nachsehen, dass der eine seinen Willen durchdrückt und der andere den Willen akzeptieren muss. Und von daher ist sie in ihrem Wesen eben suspekt. Aber man wird sehen, wie sich die Dinge regeln.
Wir sehen auf jeden Fall schon Risse. Herr Richter, sehen wir auch schon einen Bruch oder lässt sich das noch kitten?
Wir sehen zunächst einmal einen Bruch insofern, als Trump ohne Abstimmung die Solidarität im Westen verlassen hat. Das ist natürlich für die Europäer ein Schock. Es war aber ein Schock mit Ansage, denn wir wussten ja seit langem, wie er gepolt ist. Und es kann ja auch sein, dass wir trotz dieser überraschenden Wellen, die wir jetzt erleben an Diplomatie, am Ende wenigstens etwas Positives herausfinden, nämlich einen Frieden. Der eigentliche Punkt ist ja nicht so sehr der Frieden als solcher oder der Waffenstillstand als solcher, sondern die Frage steht im Raum, unter welchen Bedingungen. Und dort sehe ich derzeit noch keine Kapitulation der Ukraine, wohl aber Einbußen.
Da werden wir auch intensiv noch drauf schauen, aber erstmal die russische Perspektive, Frau Dornblüh. Moskau lehnt sich zurück und schaut auf die Risse im transatlantischen Verhältnis mit Genugtuung.
Absolut. Das war immer das Ziel von Wladimir Putin, die Europäer und die Amerikaner auseinander zu dividieren. Hat da viel Mühe reingesteckt und jetzt kam relativ unverhofft von der anderen Seite einfach eine große Hilfe, indem die Amerikaner dieses Bündnis sozusagen aufgekündigt oder zumindest sehr, sehr stark belastet haben. Wladimir Putin will keinen Frieden. Das hat er jetzt nochmal deutlich gemacht, auch in den letzten Tagen. Und das müssen alle, die jetzt hoffen, dass es eine schnelle Lösung geben könnte, sollten das berücksichtigen. Russland ist zurzeit weiterhin an Maximalzielen interessiert und das ist eine Kapitulation der Ukraine.
Das heißt, wenn Macron, der jetzt ja gerade aus den USA zurückgekommen ist, sagt, er sieht hier einen Wendepunkt in der Ukraine-Politik, dann ist das zu hoch gegriffen?
Im Augenblick pokern alle hoch und am Ende muss man schauen, wie die Karten fallen. Ich glaube, es ist extrem viel Unsicherheit im System. Und dass da verschiedenste Strategien ausprobiert werden, ist, glaube ich, vollkommen normal und auch richtig. Allerdings muss man sagen, an der Stelle ist es, glaube ich, nicht übertrieben anzunehmen, dass man da nicht allzu große Hoffnungen haben muss, was von diesem Treffen ausgegangen ist zwischen Macron und Trump.
Aber war das eine Strategie von Donald Trump, sofort zu preschen, Europa außen vor zu lassen, die Ukraine außen vor zu lassen? War das strategisch oder impulsiv?
Ich glaube, es war nicht impulsiv, sondern strategisch. Wir sollten auch nicht glauben, dass Trump alleine in diese Richtung geht, sondern es gibt ja natürlich auch bei den Demokraten und den Republikanern übergreifende nationale Interessen. Und das übergreifende Interesse, seit langem übrigens zu beobachten, ist die Hinwendung der USA zum strategischen Hauptherausforderer. Ich spreche jetzt noch nicht von Gegner, aber Herausforderer, und das ist China. Und daraus folgt, es gab Studien im Kongress, die waren überparteilich, und daraus folgt ein gewisser Rückzug aus Europa und eine Hinwendung nach China oder nach Asien. Übrigens nichts ganz Neues, auch Obama hat schon vom Pivot to Asia gesprochen. Und die Folgen davon wären eigentlich vorhersagbar gewesen. Und ich wundere mich eher darüber, dass wir jetzt so schockiert sind. Natürlich hat Trump mit seiner Art des spontanen Haut raus alle natürlich in Entsetzen versetzt. Die Reaktion von Macron kam prompt, eigentlich einen Tag bereits nach München hat er diesen Gipfel einberufen und ist dann zu Trump gefahren. Und was ich erstaunlich finde, alle sind plötzlich zurück von Illusionen, die wir vorher hatten, zur Realpolitik gekommen. Auch Macron, auch Starmer, Kammer, ja.
Sie sagen, Sie wundern sich ein bisschen, dass alle hier so überrascht sind. Waren die Menschen in den USA auch so überrascht?
Denn es gibt ja, die waren schon überrascht. Ich glaube, es gibt da zwei Sachen. Also einerseits ist es schon natürlich so, dass die USA sich schon seit längerem zumindest planen, sich eher nach Asien zu wenden, weil sie glauben, dass da die größeren Herausforderungen sind. Der Ukraine-Krieg hat dem Ganzen so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil die mussten sich dann natürlich dann mehr um Europa kümmern. Ich glaube, bei Trump ist es aber so. Einerseits hat er das auch, dass er China schon als den, nicht Hauptfeind, aber zumindest Hauptgegner der USA global ansieht. Aber ich glaube, bei Trump ist es auch so, dass bei ihm auch eine ganz große Hochachtung und fast schon Fantum für Wladimir Putin herrscht. Also man sieht, dass die beiden, die Russen haben ja von den Amerikanern Sachen bekommen, jetzt in den letzten Tagen, zumindest verbal, die sich selbst überhaupt gar nicht hätten ausmalen können. Also ich war in Russland, als das passiert ist, als diese ersten Gespräche waren, als der erste Anruf war. Und man hat danach gesehen in Moskau, dass die überhaupt gar nicht damit gerechnet haben, dass der Trump denen gegenüber so freundlich war. Und wenn man sich anguckt, was in den letzten Tagen passiert ist, also wo er dann schon fast die Ukraine für den Krieg verantwortlich gemacht hat, dass er so tut, als hätten die Russland angegriffen fast, dass er jetzt mit den Russen anfängt zu reden darüber, dass man ja die Arktis zusammen erschließen könnte, große Vorkommen von seltenen Erden ist ja auch in Russland gibt und die Russen spielen ja auch darauf an, weil die sagen auch, wir haben jetzt eine Administration, wo wir meinen, dass wir gehört werden, die es auch so sehen, die Gründe für den Krieg, was im Donbass vorher alles angeblich passiert ist, also da spielt, glaube ich, auch ein persönliche Zuneigung von Trump zum Stil von Wladimir Putin auch eine Rolle.
Beruht die auf Gegenseitigkeit? Weil es gab ja auch immer vor dieser Wahl, vor der letzten Wahl ja auch immer massive Desinformationskampagnen aus Russland pro Trump. Also basiert das auf Gegenseitigkeit?
Ich glaube, dass die russische, der russische Geheimdienst allgemein gerade ein bisschen überfordert ist, den Trump richtig einzuschätzen mit seiner sehr großen Flatterhaftigkeit und Unberechenbarkeit einfach. Das ist in gewisser Weise ein Plus für die westliche Welt, aber es kann natürlich auch ein großer Nachteil werden. Das ist immer noch nicht so richtig klar aus meiner Sicht.
Also diese Unberechenbarkeit ist ja auch was für die EU dann ein Thema ist. Die EU muss versuchen, jetzt einheitlich aufzutreten, Stärke zu zeigen. Macron war da, jetzt ist Starmer da. Geht das in die richtige Richtung oder ist das noch zu wenig?
Nein, das Problem der EU ist, wie ich es eben gesagt habe, dass es eigentlich ein System ist, das versucht, nicht eine starke Person nach vorne zu stellen.
Aber kann man da jetzt bleiben?
Naja, das ist natürlich jetzt unter eine gewisse Stresssituation gesetzt. Ja? Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass genau diese Art des Gebarens uns so viel Leid gebracht hat im 20. Jahrhundert und so viel Zerstörung und so viel Elend. Und dass wir gesagt haben, das wollen wir nicht. Sozusagen, also das ist, und das muss man auch, glaube ich, sagen, das ist jetzt auch der Epochenbruch, der jetzt einfach stattfindet. Ja, ich glaube, es gibt eine strategische Verschiebung, außenpolitische Interessen, die sich von Europa nach Asien verschieben. Okay, das ist eine Sache, oder man hat Afrika mehr im Blick, oder. Aber hier wird ja ein ganzes Wertesystem aufgekündigt, das sehr erfolgreich war, das muss man einfach sagen, das uns auch sehr viele Vorteile gebracht hat. Und keiner hat die Antwort darauf, was soll eigentlich danach kommen. Wir wissen nur als Europäer, wir haben gar keine andere Antwort darauf, weil wir wissen, was die Alternative ist. Die Alternative ist, dann muss man die Geschichtsbücher gucken, was am Anfang des 20. Jahrhunderts passiert ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, da wollen wir nicht hin. Aber dass jetzt nicht von heute auf morgen sozusagen dieses neue System erschaffen wird, dass da verschiedene Strategien gefahren werden, gerade in der Situation, in der, wie Sie gerade sagten, Trump so flatterhaft ist. Alle sind so flatterhaft. Keiner weiß im Augenblick, jeder pokert im Augenblick hoch. Es ist gefährlich.
Aber ist es so sehr von heute auf morgen? Wir haben Donald Trump die erste Amtszeit erlebt. Es war klar, wenn Donald Trump wiederkommt. Immer wieder wurde gesagt, die EU muss sich stärker auf sich selbst besinnen. Und jetzt, Keir Starmer ist heute da. Keir Starmer hat sich weit nach vorne gelehnt und hat gesagt, er wäre bereit, britische Soldaten zu schicken, um einen Frieden abzusichern. Schweden hat es auch aus Deutschland unter Scholz. Zurückhaltung ist vielen anderen Ländern auch. Ist das falsch?
Zunächst einmal muss ich sagen, von der Metaebene, der Deutungsebene, was das weltpolitisch alles heißen könnte, sind wir jetzt wieder zurück bei der Realpolitik. Und wir müssen uns auch eingestehen, dass wir auch einige Illusionen gepflegt haben. Also ich würde es als Illusion bezeichnen, die Dominanz der liberalen Weltordnung. Das hat im eigenen Lager schon nicht ganz funktioniert und die Realpolitik war immer schon eine andere. Aber jetzt wird es besonders deutlich, jetzt wird es als Schock auf uns sozusagen prallt es hernieder. Das andere ist aber, und hier müssen wir auch realpolitisch denken, die Doppelstrategie, die ja der Westen mit Biden noch lange Zeit verfolgt hat, nämlich durch Sanktionen und Waffenlieferungen die Russen in die Knie zu zwingen. Das habe ich von vornherein bezweifelt, dass das gelingen kann. Und dass man dann gleichzeitig Verhandlungen ausschließt als unmöglich, Sie sagen ja immer noch, Putin will nicht, oder die Verhandlungen dann diffamiert als Appeasement oder dergleichen. Ich glaube, wenn man sich die Lage an der Front und in der Ukraine und vor Ort anschaut, muss man anerkennen, dass die Verhandlungsposition der Ukrainer sich verschlechtert hat seit März, April 2022, dass wir nicht in der Lage sind, die Russen strategisch zu ruinieren und dass wir auch nicht in der Lage sind, das betrifft jetzt die Sendung von Truppen, auch nicht in der Lage sind, Kampftruppen zu senden, um die Personalknappheit, die ja viel wesentlicher ist als die materielle Knappheit der Ukrainer, zu beheben. Es kann ja im Moment nur darum gehen, einen Waffenstillstand abzusichern, wenn er denn kommt. Und ich glaube, so verstehe ich auch die Angebote, die jetzt gemacht werden. Es geht ja nicht darum, mit Kampftruppen einen russischen Angriff auf die Ukraine, sollte sich wiederholen, abzuwehren, sondern es geht darum, ein Mandat zu bekommen, möglicherweise vom UN-Sicherheitsrat, da würde dann Russland mitwirken müssen, zumindest nicht das Veto einlegen, um dann mit Peacekeepern, mit Friedenstruppen, die aber dann international aufgestellt sein müssten, uns daran zu beteiligen. Und das wird nicht die NATO als Hauptquartier sein, sondern international.
Ist ein gutes Stichwort, denn Frau Dornbüt, jetzt sagt ja Donald Trump, dass Wladimir Putin ihm zugesichert habe, er sei fein damit. Das sei okay für ihn, europäische Truppen zur Friedenssicherung, wenn ein Deal überhaupt zustande käme. Ist das glaubhaft?
Ja, da weiß man ja gar nicht, wem man größer misstrauen soll, Herrn Trump oder Herrn Putin. Und ob Herr Trump Herrn Putin richtig einschätzt, das wage ich auch zu bezweifeln. Im Übrigen wissen wir, dass Wladimir Putin seine Zusagen und auch Dinge, die er unterschrieben hat, mehrfach gebrochen hat. Also darauf würde ich nichts geben. Ich würde noch mal gerne auf die Niederlage der europäischen Werteordnung oder das Ende der liberalen Ordnung, worüber Sie eben gesprochen hatten, zurückkommen. Ich glaube, es geht ja noch um was anderes. Es geht um das Ändern unserer Sicherheit in Europa. Ganz handfeste Sicherheit. Europa ist bedroht, einerseits von Russland und ich würde mal sagen, in gewisser Weise auch von den USA. Und da fühle ich mich erinnert an die letzten Jahre und den europäischen Umgang mit Russland und mit der Bedrohung durch Russland. Wir haben so lange gewarnt davor, vor falschen Abhängigkeiten. Europäer, Osteuropäer, die östlichen Mitglieder der EU haben gewarnt vor der Gefahr, die von Moskau ausgeht. Und die Europäer haben nicht rechtzeitig reagiert. Und ebenso, Sie haben es alle hervorgehoben, es ist langfristig, es war abzusehen, dass die USA sich aus Europa zurückziehen wollen. Und Trump hat es in der ersten Amtszeit schon angedroht, sich aus der NATO zurückzuziehen, beziehungsweise nicht mehr für die Sicherheit in Europa gerade zu stehen. Und das ist einfach eine unglaubliche Verschlafenheit. Und Europa muss jetzt endlich in die Pötte kommen, muss geschlossen auftreten, den politischen Willen zeigen und entschieden handeln, um unsere Sicherheit zu gewährleisten.
Das war ja auch ganz bemerkenswert, Friedrich Merz am Wahlabend selbst hat ja sehr deutliche Worte gewählt, von denen er selbst gesagt hat, er hätte nicht gedacht, dass er das im TV mal sagen müsse. Nämlich, er hat Moskau gleichgesetzt mit Washington, wenn es darum ging, wie da Einfluss genommen wurde. Und er hat gesagt, man müsse die Unabhängigkeit von den USA erreichen. Wie ist das in den USA aufgenommen worden?
Naja, ich glaube, Donald Trump findet sowas natürlich ganz gut. Ich glaube, dass die USA schon seit Jahren den Europäern sagen, dass sie endlich mehr für ihre eigene Sicherheit tun müssen und gleichzeitig auch mehr politisch mit einer Stimme sprechen müssen und auch militärisch sich besser vorbereiten müssen. Also was ich jetzt gerade bei Friedrich Merz gesehen habe, muss ich sagen, was er bislang gesagt hat, er ist ja noch nicht im Amt, stimmt eigentlich, dass er die Lage realistisch einschätzt und die Sachen, wie er das angeht, finde ich auch, dass die einigermaßen realistisch sind. Also ich glaube, dass er sofort sich an Macron gewendet hat und gesagt, wir müssen jetzt stark zusammenarbeiten. Und was ich bei Friedrich Merz schon länger beobachte und insgesamt auch bei der neuen Führung der CDU, ist, dass die auch die Polen sehr ernst nehmen. Und ich glaube, Polen wird eine ganz wichtige Schlüsselstelle einnehmen. Ich glaube, dass selbst wenn man europäisch, also in der EU vielleicht nicht auf eine Linie kommt, weil man so Leute wie Orban da drin hat oder Meloni vielleicht nicht, aber auch die Slowaken, alleine schon Deutschland, Frankreich und Polen, das ist schon ein ziemlich großer Machtblock jetzt mittlerweile. Die Polen rüsten ja auch massiv auf zurzeit. Die Polen fühlen sich ja auch direkt bedroht. Und da macht Friedrich Merz und machen die CDU das, glaube ich, schon ganz richtig zu sagen, wir müssen jetzt Butter bei die Fische geben. Das ist natürlich jahrelang verschlafen worden, also gerade was die Rüstungsausgaben angeht. Aber es ist auch natürlich nicht zu spät. Also es ist schon so, dass man da, wenn man sich da jetzt richtig darauf vorbereitet und auch politisch mit einer Stimme spricht, dass man da schon relativ viel erreichen kann.
Und dann könnte man auch von einem Donald Trump wieder ernst genommen werden, der nur Stärke
sieht? Ich glaube, man wird sowieso von Donald Trump ernst genommen, je nachdem, wie man mit dem redet. Also wenn ich mir angesehen habe, wie Macron er da in dieser Pressekonferenz ging, der Macron hat es ja auch gewagt, Donald Trump ins Wort zu fallen und ihm zu sagen, nein, wir haben schon auch Waffen gegeben. Man muss dem, glaube ich, nur mit den richtigen Sachen kommen. Ich glaube, das war auch bei diesen Verhandlungen zwischen den USA und Russland in Riad so, dass die Russen da hingekommen sind und gesagt, hier, pass auf, das sind die Wirtschaftsmöglichkeiten. Und darauf hat der Trump dann gehört. Das ist natürlich das, wo man da vielleicht irgendeinen Inn haben könnte. Und beim Zelensky ist es genau das Gleiche. Jetzt, wo er dieses Abkommen unterschrieben hat, fährt er auf einmal nach Washington, kann mit Donald Trump reden. Was man wissen muss, ist, dass das alles mittlerweile dann eine transaktionale Politik wird. Es ist nicht mehr, du bist mein Freund, ich bin dein Freund, sondern was hast du für mich getan, was kannst du für mich tun? Und wenn man auf der Ebene, und da ist Europa und da ist Deutschland ja auch in einer starken Produktion. Wie viele Jobs hat Deutschland in Amerika geschaffen? Wie viele Jobs haben die Autohersteller alleine geschaffen? Wie viele amerikanische Jobs gibt es hier, wenn ich mir Ford angucke oder andere Autowerke? Es ist ja eine große Verflechtung da und das kann man schon auch einsetzen.
Aber Sie haben auch gesagt, lange Jahre wurden eben die Verteidigungsinvestitionen verschlafen. Wie lange, Herr Richter, wird das dauern, bis Europa, bis Deutschland so stark aufgerüstet, nachgerüstet hat, die Zeitenwende vorangetrieben hat, nennen Sie es, wie Sie wollen, um wirklich unabhängig von den USA für die eigene Sicherheit sorgen zu können?
Erlauben Sie mir einen Satz vorweg. Es geht natürlich auch, wenn man über solche Dinge spricht, also was ist nötig, um uns verteidigen zu können, um die richtige Einschätzung dessen, was in Russland in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist. Nur zu sagen, wir hätten alles verschlafen, halte ich für falsch. Wir haben, Sie wissen, dass ich aus dem Bereich der OSZE kam. Die OSZE war eigentlich die vereinbarte oder das um die OSZE herum gerankte System von gegenseitigen Zusicherungen und Sicherheitsvorkehrungen, war eigentlich das Sicherheitsmodell, das gelten sollte seit 1990. Und das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert, ich würde mal sagen, bis in die Jahre 2007, 2008 hinein. Das widerspricht Ihrer These, Frau Dornblöd, dass die Russen nie Verträge eingehalten haben. Sie haben es ja wohl, ich habe persönlich mit auch verifiziert, wir haben das ja auch amtlich festgestellt, kann man ja nachlesen. Und ich glaube, in der Zeit war es andersrum, dass wir eher Probleme mit den USA hatten, weil sie sich von den Rüstungskontrollverträgen mehr und mehr zurückzogen. Wenn man aber das als Eckpfeiler der europäischen Sicherheit bezeichnet, und das war nicht übrigens Deutschland nur, sondern alle OSZE-Staaten haben solche Dokumente unterschrieben, dann wundere ich mich, dass man den Kollaps dieser Rüstungskontrolle so einfach hingenommen hat und nicht reagiert hat. Da würde ich sagen, lag der erste große Fehler. Das können wir natürlich auch in Zukunft noch einmal korrigieren, aber es wird viel Zeit brauchen. Und in der Zwischenzeit stellt sich dann die Frage, wozu ist Russland in der Lage? Also ich bin nicht so ganz überzeugt, dass der Angriff auf Europa bevorsteht 2029. Die Russen haben es nicht geschafft, trotz deutlicher Luftüberlegenheit, den Luftraum freizukämpfen über der Ukraine. Sie haben es nach 3 Jahren Krieg trotz Überlegenheit nicht geschafft. Sie haben natürlich am Anfang große Fehleinschätzungen gemacht, weil sie dachten, sie könnten mit 200.000 Soldaten eine Million Ukrainer niederringen. Aber das lag daran, dass Putin glaubt, es würde sich alles so wiederholen wie 2014. Da wollten die Ukrainer, also jedenfalls die Armee, nicht kämpfen. Und das haben die freiwilligen Bataillone dann übernommen. Und ein Teil ist übergelaufen. Das hat sich aber nicht wiederholt. Eine eklatante Fehleinschätzung. Und daraus entwickelte sich aus einem anfänglichen Bewegungskrieg ein Abnutzungskrieg, in dem allmählich sich die Waage, weil einfach die Ressourcen dahinter stehen, zugunsten Russlands neigt. Trotzdem ist Russland bisher nicht überzeugend militärisch aufgetreten. Jetzt frage ich mich, wo ist das rational? Wenn man das nicht schafft, anschließend auch noch das stärkste Militärbündnis dieser Erde anzugreifen, mit der Gefahr, dann in Konflikt zu geraten mit 3 Nuklearmächten. Wenn ich das jetzt sage, meine ich aber nicht, dass wir nicht alles tun müssen, um unsere Abschreckungsfähigkeit zu erhalten. Das ist etwas ganz anderes. Wir müssen schon deswegen erhalten, weil sich Europa auf uns verlässt und weil wir die Stabilität in Europa erhalten müssen. Und deswegen war es in der Tat ein Fehler, zuzulassen, dass die Bundeswehr mittlerweile doch eine große Zahl von Fähigkeitslücken aufweist. Und es wird Jahre, um auf Ihre Frage dann zu antworten, es wird Jahre dauern, bis man diese Fähigkeitslücken schließt, also Durchhaltefähigkeit, Personalumfänge, da reden wir dann wahrscheinlich über die Wiedereinführung einer gewissen Wehrpflicht, aber auch bestimmte Fähigkeitslücken. Wir haben zum Beispiel die ganze Flugabwehr im Heer abgeschafft. Also eine ganz wichtige Truppe, die gerade bei der Drohnenabwehr eine große Rolle spielt. Also da haben wir viel zu tun, aber in Europa insgesamt sind wir auch konventionell noch überlegen.
Sie sagen, Sie glauben, dass Russland oder Sie glauben nicht, dass Russland 2029 die NATO angreift. Ich glaube das ehrlich gesagt auch nicht, aber wir haben ja ein anderes Problem. Russland greift unsere Demokratie schon massiv an, schon jetzt. Ich würde sagen, wir sind schon am Krieg, ob wir das wollen oder nicht. Nicht in einem Krieg, den Russland mit Waffen gegen uns führt, sondern in einem hybriden Krieg. Wir haben das gesehen, die Einmischung in den Bundestagswahlkampf über Social-Media-Accounts, massenhaft aus Moskau. Das ist nachgewiesen, dass das aus dem Kreml kam, mit Parteinahme für die russlandfreundlichen Parteien, mit Falschnachrichten gegen die etablierten Parteien gerichtet, gegen besonders die Parteien gerichtet, die für eine Unterstützung der Ukraine eintreten. Das findet alles schon statt. Und wenn wir darüber reden, und das befürworten Sie ja auch, dass wir uns stark machen, dass wir aufrüsten, dann hören Sie sich mal um auf den Straßen in Berlin, wie viele Leute das gut finden tatsächlich. Da gibt es eine große, große Skepsis. Und die Skepsis der Leute wird steigen weiterhin. Wir haben jetzt im Bundestag mindestens 2 Parteien, die gegen die Aufrüstung sind und die möglicherweise eine Sperrminorität haben, wenn es darum geht, Sondervermögen klarzumachen für die Aufrüstung.
Eine große Skepsis, Frau Hoffmann, vielleicht auch, weil wir eben noch nicht wissen, wie wir mit diesen Desinformationen umgehen und weil Menschen Angst haben vor einem neuen Kalten Krieg.
Weil wir natürlich vielfältig unter Druck stehen. Ja? Wir reden jetzt im Augenblick nur über Sicherheitsbedrohung und damit einen Fokus auf klassische Sicherheitsbedrohung. Frau Dornpolit hat ja gerade angesprochen, dass sie sich vervielfältigt haben. Aber wir haben ja vielfältige Krisen erlebt in den letzten Jahren. Keiner der europäischen Staaten ist brillant aufgestellt. Herr Stammer ist vielleicht in der Gestik immer noch geübter zu sagen, ja, wir sind bereit, Kampftruppen zu schicken. Aber wenn ich die Experten richtig verstehe, ist das britische Militär auch nicht mehr in dem Zustand, dass man darauf hoffen kann, dass er da auch tatsächlich liefern kann. Die Franzosen haben eigene Probleme. Die Polen rüsten stark auf. Das ist wohl wahr. Aber die Frage der Koordinierung ist vollkommen offen. Und das wir früher immer hatten, ja, dieses Wir war ja eigentlich NATO-Wir. Und das alles steht ja im Augenblick zur Disposition. Und das Problem an dieser Situation ist ja, dass die Abschreckung ganz viel auf der Annahme und dem Glauben an diese Reaktionsfähigkeit und an die Stärke und an die Gegenbedrohung, wenn Sie so wollen, auch tatsächlich stattfindet. Und die ist total massiv gebrochen worden. Und von daher stehen wir einfach vielfältig unter Druck. Und das setzt die Leute unter ungeheuren Stress. Wir machen da regelmäßig Studien dazu. Der hält seit vielen Jahren an. Und dann ist eine Reaktion, wir stecken vielleicht lieber den Kopf in den Sand. Wer weiß, was da auf uns zukommt. Vielleicht gibt es irgendwie noch einen Ausweg. Vielleicht gibt es irgendwie noch einen besseren Ausweg. Aber die Faktenlage ist, wie sie ist. Die Europäer müssen sich jetzt um ihre eigene Sicherheit kümmern. Die Frage ist, wo kommt das Geld her? Wie wird es eingesetzt? Manche sagen, es ist eigentlich sehr viel Geld im System. Die Art und Weise, wie es organisiert ist in Europa, ist allerdings so eine Katastrophe, weil es vollkommen fragmentiert ist. Da kommt der berühmte politische Wille ins Spiel. Aber das sind ja hochkomplexe Systeme. Und es gab ja auch viele Anläufe in der EU, das alles schon besser zu koordinieren. Wir werden in den nächsten Monaten sehen, ob der Druck jetzt endlich groß genug ist, um da irgendwie in die Gänge zu kommen. Und Brexit hat da nicht geholfen. Ne? Wir müssen also andere Strukturen auch noch mal finden, um auch andere europäische Spieler mit ins Boot zu bringen. Entschuldigung, die nicht Teil der EU sind, das wollte ich auch sagen.
Und Donald Trump stellt sich das Ganze ja sehr, sehr schnell vor. Er will das schnell über die Bühne bringen. Er ist aber ehrlicherweise gerade damit ja beschäftigt, das komplette Land auf den Kopf zu stellen. Stimmt, also wie lange wird er die Zeit und Geduld haben oder wird er irgendwann an den Punkt kommen, wo er etwas als Erfolg verkauft, was eigentlich nicht das ist, was er versprochen hat.
Er will das auf jeden Fall so schnell wie möglich machen. Aber die Russen sind, glaube ich, heute rausgekommen und haben gesagt, das wird alles nicht so schnell gehen, wie er sich das vorstellt. Das kann alles schon eine ganze Zeit lang dauern. Also ich glaube schon, er hat sich gedacht, dass er das an Tag 1 wollte, das ja eigentlich machen. Und der versucht ja auch den Russen richtig was unterzubuttern, denen das wirklich so schmackhaft wie möglich zu machen. Aber womit er natürlich nicht gerechnet hat, ist, dass Wladimir Putin natürlich seine eigenen Kriegsziele hat. Und von denen auch nicht abkehren will. Also er will die auf jeden Fall erreichen. Was ich so höre von den meisten Leuten, ist, dass er wahrscheinlich den gesamten Oblast Luhansk und den gesamten Oblast Donetsk haben will. Und das ist noch ein weiter Weg, bis er das schafft. Das sind nur die drei größten Städte, die noch nicht unter russischer Kontrolle sind, sind diese Dreierstädte Slawiansk, Kramatorsk und Konstantinivka. Das wird Jahre dauern. Da ist noch ein Fluss dazwischen, da sind Berge dazwischen und da ist noch die ukrainische Armee dazwischen. Das sind einfach Sachen, um da sich durchzukämpfen. Da kann Donald Trump lange versuchen, einen Frieden zu bekommen. Das wird so schnell nicht sein, wenn Wladimir Putin wirklich daran festhält. Oder er versucht, durch Verhandlungen zu kommen. Die versuchen dann, die Ukraine unter Druck zu setzen.
Hätte Putin denn einen Grund?
Wofür?
Hätte er einen Grund dafür, festzuhalten an dem Krieg versus jetzt einen schnellen Deal zu haben? Weil es gibt ja in seinem Land sowohl Menschen, die die Kriegsziele erreicht haben wollen, was auch immer noch nicht Krieg genannt werden darf in Russland, aber es gibt doch sicherlich auch Skepsis.
Russland braucht Putin nicht Russland. Putin braucht den Krieg für seinen Machterhalt. Putin eint mit dem Krieg die Bevölkerung hinter sich und hinter der russischen Fahne. Sie dürfen ja nicht vergessen, in Russland wird der Krieg dargestellt, erstens als es ist kein Krieg, sondern eine Verteidigungsoperation. Wir werden angegriffen, wir müssen uns wehren. So wird das Ganze verkauft.
Ja, ich glaube, der kann das schon noch relativ lange so weitermachen, weil es ist in der Tat so,
dass
die Mobilisierung
nicht weiterführen lange.
Er kann es noch lange weiterführen. Er hat im Moment also noch ganz viele Leute, die sich freiwillig melden, um in den Krieg
das
zu gehen.
Das ist richtig,
und
aber
man muss auch sagen,
die Rücklagen sinken. Finanziell
die Rücklagen sinken, aber gleichzeitig exportiert er noch ganz viel Öl und Gas und hat auch ganz viele Abnehmer dafür, hat demnächst vielleicht ein Abkommen mit Donald Trump. Also die Russen können das, glaube ich, noch relativ lange betreiben. Was die Russen natürlich haben, ist ein riesigen Fundus an Menschen ohne Perspektive, vor allem im Osten des Landes und im Südosten des Landes, die sich jetzt zurzeit für den Kriegsdienst melden, weil sie sich sagen, okay, bevor ich jetzt für $200 im Monat als Sicherheitsmann irgendwo an der Tür stehe, gehe ich für $2000 im Monat an die Front und kämpfe da. Die Chancen, versehrt zu werden oder zu Sterben sind zwar groß, aber zumindest ist die Familie dann abgesichert. Und das ist halt da, die Mobilisierung von Leuten ist da, wo die Russen auch gegenüber der Ukraine einfach nicht nur im Vorteil sind, sondern das Ganze einfach auch viel professioneller betreiben. Bei der Ukraine ist es...
Sind die mürbe?
Man sagt, nee, ich weiß nicht, ob die Ukraine mürbe ist. Ich glaube, die Ukraine hat sich durch eine Verkettung von Fehlern in die Lage gebracht, dass viele Ukrainer nicht mehr in den Krieg ziehen wollen. Also man sagt ja immer, die Ukrainer haben viel weniger Leute als die Russen und können sich deswegen nicht verteidigen. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ein Land mit 44 Millionen Einwohnern, jetzt sind es ein bisschen weniger, weil viele geflüchtet sind, sich nicht gegen ein Land von 140 Millionen Leuten verteidigen kann. Weil ein Angriffskrieg, das wissen Sie auch, man verliert immer viel mehr, wenn man angreift, als wenn man verteidigt. Bei den Ukrainern ist es halt so, dass viele Leute nicht zum Kriegsdienst wollen, weil es unklar ist, wann man wieder rauskommt, weil die Bezahlung miserabel ist, weil Leute schon seit 3 Jahren an der Front sitzen und nicht abgelöst werden. Und die Russen, es ist ja auch nicht so, als wenn die Russen eine moderne Armee, die jetzt angreift. Das alles, wovon wir reden, dass die Drohnen so viel besser geworden sind, das ist alles, was Sie gesagt haben. Das halte ich für ganz grundlegend wichtig, weil beide Seiten keine effektive taktische Luftwaffe haben. Weil die Russen ihre Luftüberlegenheit nicht zur Geltung bringen können, weil die Sachen immer noch ungenau sind, weil ihre Flieger nicht lang genug in der Luft bleiben können und die Ukrainer das auch nicht abwehren können. Deswegen sind sie dann mit ihren FPV-Drohnen unterwegs. Und die Russen greifen mittlerweile mit Fußtrupps, mit Eseln an. So weit ist es schon gekommen.
Das ist aber eher die Ausnahme. Wir haben auch noch Maultiere bei den Gebirgsjägern. Aber das ist eine andere Frage. Noch einmal zurück, was sind die strategischen Ziele Russlands? Ich komme gleich auf die Frage der Lage an der Front. Wir müssen unterscheiden zwischen der Medienpropaganda, insbesondere in den Staatsmedien, die tatsächlich schrecklich ist, teilweise, und den strategischen Zielen, die strategische, politische, militärische Elite verfolgt. Die wird man nur herausfinden, wenn man spricht. Und diese Gespräche gibt es. Sie gibt es informell schon lange. Und jetzt wird sie wieder formell geben. Und da geht es um völlig andere Dinge. Und das kann man ja auch an den Vertragsvorschlägen ablesen, die Russen nun wiederholt über viele Jahre hinweg uns immer wieder vorgelegt haben. Es geht ihnen um Sicherheitsfragen, auch wenn sie glauben, das sei nur Propaganda. Das glaube ich nicht. Das war der Kern aller Rüstungskontrollverträge. Und es geht ihnen vor allen Dingen darum, etwas abzuwenden, was Sie in Ihrer Perzeption als Kuba-Effekt bezeichnen. Also, dass man Ihnen zu nahe kommt, dass die großen strategischen Verträge nicht mehr wirken, weil man ja mit Kurzstreckenwaffen sie angreifen kann. Man muss Perzeptionen dieser Art nicht folgen. Wir haben unsere eigenen Perzeptionen, aber eines weiß ich auch. Es hat bei Verhandlungen keinen Zweck, die Perzeption in Frage zu stellen. Sie müssen, wenn Sie Rüstungskontrolle wollen oder einen Deal wollen, müssen Sie diese Eckpunkte erstmal akzeptieren und sagen, von dort aus bilden wir Brücken. Was kann man tun? Und da gab es ja auch schon ganz konkrete Antworten, zum Beispiel auch der Biden-Administration auf die Vertragsvorschläge vom 17. Dezember 2021. Also das ist ein Weg, den wir gehen müssen. Da müssen wir nüchterner werden und einfach mal diesen Unterschied machen zwischen den tatsächlichen Interessen und dem, was Staatsmedien als Propaganda verbreiten. Zweitens, die Lage an der Front würde ich ähnlich bewerten wie Sie. Absolut. Die Personallage der Ukraine ist schlechter noch, als Sie jetzt gerade geschildert haben. Wir haben eine Spaltung auch im Land, weil sich ein Teil von Ostukrainern natürlich gegen Kiew schon lange gewendet hat, im 1. und 2. Armeekorps und diesen Dingen. Oder weil sie 2014 schon übergelaufen sind. All das gab es natürlich, weil 2,7 Millionen Ukrainer mittlerweile in Russland leben. Wenn sie Russland nicht wollen, würden sie nicht dort leben. Das sind UN-Angaben, nicht Putins Narrativ. Während 2/3 eher in den Westen gehen. Was dann überbleibt in der Ukraine, ist eine Grundlage von vielleicht noch 32 Millionen Menschen, also möglicherweise auch weniger, aber ich lasse mal bei dieser Zahl. Wir haben über 90.000 Fälle von Fahnenflucht oder unerlaubten Entfernung aus der Truppe, anhängig beim Generalstaatsanwalt. Wir haben 650.000 wehrpflichtige Männer in den EU-Staaten, die nicht zurückkehren. Und wir sehen auf der anderen Seite ungefähr 80.000, manche glauben, es ist sogar höher, Kämpfer, die gegen Kiew, also ostukrainische Kämpfer, die jetzt als Russen gelten, gegen Kiew kämpfen. Das ist eine prekäre Lage. Jetzt kann man immer noch sagen, ja, die Russen haben 600.000 an der Front, die Ukrainer haben noch 800.000 in Uniform. Aber schauen Sie sich das an. 400.000 der 800.000 gehören zur Territorialverteidigung oder eben zur nationalen Polizei. Die jagen Spione, Kollaborateure oder versuchen auch Rekruten in die Armee zu bringen. Und das, was dann für die Front überbleibt, und das ist genau das, was Sie schildern, das sind die Menschen mittleren Alters oft, die seit 3 Jahren im Graben hängen, nicht abgelöst werden und müde sind. Und da befürchte ich, dass doch der strategische Kulminationspunkt allmählich erreicht ist, obwohl ich natürlich Ihr Argument, auch was die russische Armee betrifft, durchaus akzeptiere.
Herr Richter, die Ukraine ist unter Druck. Kann man vor diesem Hintergrund das, was wir morgen sehen werden, nämlich das Abkommen, um das es ja geht, ein Vorabkommen, wo Selenskyj ja schon massiv die Erwartungen gedämpft hat, kann man das als Erfolg werten für die Ukraine? Das ist jetzt nein?
Nein, würde ich auf gar keinen Fall sagen. Also im Endeffekt ist es ja so, dass die viel von ihren strategischen Ressourcen ich will nicht sagen preisgeben, aber zumindest da zumindest an einen Käufer schon mal geben. Und der Trump hat ja schon gesagt, dass es dann die Sicherheitsgarantien in großem Umfang nicht geben wird.
Also aber man ist ja jetzt erstmal bei diesem...
Ich würde da gerne widersprechen, wenn ich darf. Ja,
Sie dürfen.
Okay. Ich finde im Gegenteil, dass dieses Abkommen, von nach dem, was ich weiß, auch über die Inhalte weiß, sehr wohl ein kluger Move ist von der Ukraine und ein Erfolg. Der erste Erfolg war schon mal von der Ukraine, von Zelensky, dass zwar er selber das schon vorgeschlagen hat im Herbst, aber es geschafft hat, dass Trump denkt, es war seine Idee. Also es pinselt das Ego von Trump. Und nach dem, was wir jetzt wissen, also die Anfangsversion des Abkommens war tatsächlich für die Ukraine unakzeptabel. Das wäre ein Ausverkauf gewesen. Aber inzwischen ist es ja relativ allgemein formuliert. Es soll dann nach der Unterzeichnung dieses bilateralen Rahmenabkommens ein weiteres Abkommen geben über eben diesen Fonds, in den eingezahlt wird. Und da ist bisher noch alles offen. Wirklich. Da muss alles ausverhandelt werden. Da sind Formulierungen drin, die durchaus der Ukraine nützen. Da sind auch Sachen drin, die die These unterstützen, dass es den USA vor allen Dingen darum geht, China einzuhegen. Also zum Beispiel, dass aus dem Fonds, dass dieses Abkommen sicherstellen soll, dass Gewinne aus dem Wiederaufbau nicht an Personen oder Länder gehen, die im Konflikt gegen die Ukraine gestanden haben. Also das kann man ja dann interpretieren, wie man möchte.
Aber es geht ja Donald Trump massiv um Rohstoffe bei diesem Abkommen. Rohstoffe, über die Ukraine, doch wenn wir ehrlich sind, in der Form gar nicht so stark verfügt. Denn gerade die seltenen Erden, die sind in den Gebieten, die größtenteils russisch besetzt sind. Ja, also hat ja die Ukraine da Verhandlungsmasse?
Das ist ja auch durchaus eine Chance. Erstmal geht es vor allen Dingen um die Ukraine darum. Für die Ukraine geht es darum, dass Trump das Interesse an der Ukraine nicht verliert. Darum geht es doch. Und das schaffen sie mit diesem Abkommen.
Und es geht darum, dass durch ein Abkommen die Souveränität der Ukraine natürlich erreicht und gestärkt wird. Aber ich erinnere noch mal daran, deswegen hatte ich ja vorhin eine etwas abweichende Meinung, dass auch Putin bereit zu sein scheint, der Ukraine beispielsweise den Beitritt zur EU zu ermöglichen. Er ist nur strikt gegen den Beitritt zur NATO. Er will die Präsenz westlicher Truppen verhindern.
Aber das hat Trump ja auch schon von Anfang an hergegeben. Kein NATO-Beitritt und Gebietsabtretung.
Naja, ob er das hergegeben hat, ich meine, wer heute noch über NATO beitritt...
Glauben Sie, das lässt sich noch mal einfallen?
Nein, das glaubte ich noch nie. Der NATO-Beitritt würde bedeuten, ein Rezept zur Kriegsverlängerung.
Nein, ich meine, glauben Sie, das lässt sich noch mal einfangen, dass er, bevor überhaupt Verhandlungen richtig losgehen, zwei Punkte einfach schon verschenkt hat?
Ich glaube, das lag auf der Hand. Das ist einer der wesentlichen Kriegsziele, die es seit Anfang an gab. Es war die Diskussion um den NATO-Beitritt ist ja uralt. Das ist seit 2008 umstritten gewesen. Und wenn Sie mal nachlesen, was Frau Merkel in ihren Memoiren schreibt, dann sind es die Punkte, an die ich mich selbst auch noch in meiner Zeit erinnere. Man hatte Angst davor, dass man das OSZE-Konzept unterminiert, dass die Russen entfremdet werden, dass die Ukraine gespalten werden. Und dass wir am Ende in der NATO selbst ein Problem bekommen. Also all diese Dinge gelten. Insofern habe ich das immer für Illusion gehalten. Und jetzt sagt Trump auf keinen Fall. Sein Vorgänger Bush hat gesagt, in jedem Fall. Also wir haben eine totale 180-Grad-Kehrtwende auf der Seite der USA. Und deswegen ist es auch unsinnig. Es geht ja nur im Konsens. Es gibt ja kein Recht, der NATO beizutreten, sondern die NATO bestimmt selbst. Und wenn einer ausschert und dann noch die Führungsmacht, ist das Thema vom Tisch. Also tut mir leid, alles andere ist Illusion.
Aber ich glaube nicht, dass die Russen jemals gedacht haben, dass die Ukraine auch nur annähernd nah am NATO-Beitritt. Ich glaube auch nicht, dass es der Grund für den Krieg war, dass sie irgendwie den NATO-Beitritt antragt. Der Biden hat damals gesagt, das steht zurzeit nicht zur Disposition. 2014 hat Steinmeier gesagt, dass die Ukraine niemals in die NATO komme. Das war kurz nachdem die Russen in der Krim einmarschiert sind. Da gibt es schon viele, die gesagt haben, dass das alles nicht so einfach
ist. Steht nicht auf der Agenda, hat auch unter Bundeskanzler
gesagt.
Genau,
also ich weiß nicht, ob das eine 180-Grad-Kehrtwende ist. Die Aufnahme oder überhaupt der Gedanken darum, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, kam ja erst nachdem Russland einmarschiert ist. Dass man gesagt hat, man bringt den Krieg zu Ende und danach kann die Ukraine darüber nachdenken, in die NATO zu kommen. Und da weiß ich nicht, ob das ein Rezept zur Kriegsverlängerung ist, weil im Grunde genommen, wenn es irgendwann mal einen Frieden gibt, wenn die sich einigen, wenn die sagen, hier ist meine Grenze, hier ist deine Grenze, dann wäre es ja so, dass dann alles klar ist. Hier ist die NATO, da ist das Ende der westlichen Welt und da hier brennt die Ruski Mir auf der anderen Seite und ihr könnt da machen, was ihr wollt.
Aber Herr Pleitgen, dann...
Wir haben ja jahrzehntelang in einem kalten Krieg mit einem einseitigen Vorhang nebeneinander gelebt. Es ist ja nicht so, als...
Richtig. Und deswegen mein Einspruch auch hier. Wir haben damals in einer Zeit gelebt, in der die Entfernung zwischen NATO und Moskau von ja, westlich von Berlin war bis hin nach Moskau. Aber wenn Sie über die Zeit schauen, was sich entwickelt hat, haben die Russen ihre Perzeption entwickelt. Das war eigentlich das Ziel der Rüstungskontrolle, das einzufangen. Das ist nicht geglückt, es ist gescheitert, leider. Und es ist gescheitert unter anderem auch daran, dass damals die Amerikaner und auch einige Osteuropäer, nicht alle, einfach das System so nicht wollten. Und ich glaube, wir müssen da schon anerkennen, dass das ein wichtiger Punkt war. Es geht hier um strategische Stabilität. Genau den Punkt, den
aber bei der Trump jetzt... strategische Stabilität, aber warum geht es nicht um strategische Stabilität, wenn es zum Beispiel um Finnland und Schweden geht? Da ist ja auch die Distanz zu Moskau nicht besonders groß.
Das ist ja
nicht
ich würde auch gerne Frau Hoffmann noch mal zu Wort kommen lassen. Denn tatsächlich, wir reden ja hier über ein neues Miteinander, ein neues Gegeneinander. Wir haben jetzt auch im UN-Sicherheitsrat gesehen, eine Resolution, die russlandfreundlich ist, von den USA eingebracht, unterstützt auch von Peking und von Moskau. Wo bewegen wir uns da in der Welt gerade hin und wie kann man zu Ende gedacht dann überhaupt die NATO noch retten, dieses Verhältnis noch retten und wie kann Europa sich da nach vorne bringen?
Also ich hatte gerade verschiedene Gedanken, während ich zugehört habe. Der eine war, also wenn man in einer schlimmen Situation sich tapfer verhält und das Beste daraus macht, dann ist es immer noch kein Triumph. Ne? Und das ist so ein bisschen das, was ich denke, wenn ich Herrn Zelensky und diese Situation sehe. Das ist vielleicht schlau gespielt, aber die Situation ist trotzdem furchtbar für ihn. Und es scheint mir auch, wenn ich Bilder von ihm sehe, dass er dementsprechend aussieht. Die Situation für die Ukraine ist ja schlimm. Und das ist natürlich das, was Sie gerade angesprochen haben. Wir gehen gerade in eine Welt, deren Ordnung komplett auseinanderfällt. Sie mag vielleicht vorher in ihrer Totalität eine Illusion gewesen sein, aber es war eine sehr, sehr strukturierende Illusion für sehr viele Jahre. Und wir zumindest in West- und Mitteleuropa haben sehr viele Jahre von dieser Stabilität intensiv profitiert.
Nehmen wir das noch nicht genug wahr?
Ja, ich glaube einfach, dass wir eine unheimliche Reaktionsverzögerung haben. Ja? Und Frau Dornblüt hat es ja auch gesagt. Alle Russland-Kenner sagen uns das seit vielen Jahren. Wir geben uns Illusionen hin und wir waren nicht in der Lage, richtig zu reagieren. Jetzt kriegen wir es von beiden Seiten und wir müssen jetzt reagieren. Ich glaube, wir haben einfach keine Chance.
Glauben Sie an die
Zukunft? Wir haben eine Chance.
Wir haben keine Chance.
Wo ist die Chance?
Also wir haben eine Chance. Also erstens,
verbreiten Sie noch ein bisschen Zuversicht.
Wir haben eine Chance, richtig zu reagieren.
Wenn Sie einfach mal quantitativ vergleichen, was die Europäer haben als konventionelle Kräfte in Europa und was die Russen haben, dann werden Sie feststellen, wir sind auch konventionell deutlich überlegen. Der zweite Punkt ist, die amerikanische Rolle ist nicht deswegen wichtig, weil sie jetzt einige konventionelle Kräfte in Europa haben. Das sind nur 10% maximal, ich glaube nur 7% aller NATO-Kräfte in Europa. Die eigentliche Rolle der USA ist die politische als Weltmachtrolle und vor allem die nukleare Rolle. Der erweiterten nuklearen Abschreckung.
Wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen funktioniert eine Weltmacht ohne Allianzen?
Also die USA kann auf jeden Fall viel Druck international ausüben, immer noch. Und ich glaube, dass die Allianz, gerade die NATO, wenn die USA sich da zurückziehen, auf jeden Fall wesentlich schwächer sein wird als vorher. Aber man kann ja nichts anderes machen, als mit der Lage zu arbeiten. Und ich glaube, es kommt jetzt wirklich auf die Europäer an. Ob man jetzt wirklich, es ist ja auch so, dass für die Europäer es so ist, es gibt ja nichts, was vereinigender ist als Druck von außerhalb. Das war ja schon bei George Bush so, fand ich, dass die Europäer da das Verständnis von Franzosen und Deutschen viel besser geworden ist, als Bush im Irak einmarschiert ist und auf einmal jemand hat und sagt, das sind nicht wir. Und das hat man bei Trump jetzt auch. Also ich glaube schon, dass das auch eine Chance ist, dass man sich dann zusammenfindet.
Vielleicht auch, wie ist der Blick von Moskau, wenn Friedrich Merz jetzt es schaffen sollte, stärker aufzutreten, Europa zusammenzubringen?
Russland wird weiter versuchen, Europa zu spalten, ganz klar. Und mir ist es wichtig, auch weil ich Chancen aufgreifen will, durchaus, die angesprochen wurden, mir ist es wichtig, dass Europa da nicht tatenlos zusehen muss. Es geht um Europas Sicherheit. Die Ukraine ist wesentlich für Europas Sicherheit. Europa kann die Ukraine stärker unterstützen. Und wir haben jetzt lange gesprochen über globale Zusammenhänge, über die Ukraine, ohne die Interessen der Ukraine wirklich zu erwähnen und ohne Ukrainer zu Wort kommen zu lassen. Deswegen möchte ich mit einem Zitat enden des Vorsitzenden des ukrainischen PEN-Clubs, der gesagt hat, jetzt können die Europäer von den Ukrainern lernen, wie man resilient wird und Widerstand leistet gegen einen Feind, der physisch stärker ist.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Frau Dornblüt, ganz herzlichen Dank. Herr Pleitgen, Herr Richter, Frau Hoffmann, vielen, vielen Dank, dass Sie hier bei uns gewesen sind, mit uns diskutiert haben. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich vielen Dank für Ihr Interesse. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Nächste Woche begrüßt Sie meine Kollegin Anke Plättner wieder hier zur Phoenix-Runde. Freut sich auf Sie, aber Phoenix einschalten lohnt natürlich immer. Bis dahin.